Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein weiteres Gespräch in dem Regierungsratswahlkampf, von dem die wenigsten bisher überhaupt etwas gemerkt haben. Aber heute zwei ganz spannende Leute, und zwar der Markus Kägi und der Ernst Stocker. Mit ihnen unterhaltet sich im Verlauf von dieser Stunde Roger Schawinski.
Manchmal fließt sie da in Tränen, wenn man sich nicht mehr versteht. Manchmal steht sie da starren, wenn es mit uns weitergeht.
Schicke sie träumhaft zum Himmel, gib deine Hoffnung nicht auf.
Also, wenn man die Musik hört, dann weiss man, welcher Partei sie angehören. Herr Stocker, dann müssen Sie schon aus Imagegründen so etwas bringen, oder? Ist ja klar. Das ist Ihre Musik, die Sie gerne haben.
Ja, die zwei Songs verbinden mich eigentlich mit Erinnerungen. Und darum habe ich die gewählt. Und ich glaube, es gibt auch noch viele andere Musik, die ich hätte wählen können. Aber ich glaube, das gehört mir nicht an einer Partei. Aber wenn ich höre, was heute volkstümlich gelesen wird, am meisten fasziniert, wenn einer nörgelt, in der Bahnhofstrasse oder auf der Gemüsebrücke kommen die Asiaten schauen und sagen, da ist die Schweiz, das gefällt mir.
Genau, okay. Also, Sie sind jetzt seit fast 5 Jahren Regierungsrat, und es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Alle loben Sie. Das heisst eigentlich, müsste man annehmen, die SVP müsste unzufrieden sein mit Ihnen.
Ist sie aber nicht.
Ja, moll. Also, ich meine, man kann ja nicht SVP-Politik machen und dann finden alle gut und die Grünen sagen, das ist ein super Typ, zuverlässig, bescheiden, geradlinig, etc. Das heisst, sie haben offenbar ihr Parteibüchli an der Tür vom Regierungsratsbüro abgegeben.
Nein, sie haben den zweiten Satz vergessen, der gesagt worden ist bei diesen Interviews. Es ist immer gesagt, wir sind zwar ganz anderer Meinung als der Stocker, aber er ist konstruktiv. Dossier fest und man kann auch reden mit ihm.
Ja, sie haben unglaublich viel Lob bekommen. Erstaunlich, weil wo sie gekommen sind, hat man gesagt, ja, da kommt jetzt irgendwie so ein Landwirt von Wederschwil oben runter. Und sie haben alle positiv überrascht, sich selber auch.
Also ich bin natürlich auch erfreut über das Lob. Es ist schier ein bisschen zu gut, aber Bauern überraschen halt immer.
Ja, genau. Also, Sie haben gelernt, arbeiten, oder? Morgen früh aufstehen. Wann sind Sie eigentlich im Büro?
Ja, je nachdem. Um 6:45 oder um 7:30.
Genau. Also, nicht früher als die anderen. Weil früher haben Sie früher aufstehen, oder?
Ja, aufstehen muss ich nicht viel früher. Vorher hat man die Hosen anlegen und zu den Kühen. Und jetzt muss man sich duschen, parat machen, rasieren und dann muss man auch gehen, bis ich zu Zürich bin, von den Wederschwilenbergen.
Ja, genau. Die Landwirtschaft und Kühe interessieren Sie jetzt ein bisschen weniger. Jetzt sind Sie mehr interessiert an Golfplätzen, habe ich gelesen.
Ja, ich glaube, ein Stück weit kann man über Golfplätze reden mit mir.
Ja,
Sie wollen. Aber die Akzeptanz in der Bevölkerung ist sehr tief. Erstaunlicherweise ist sie am wenigsten hoch am rechten Seeufer, wo eigentlich am meisten Golfer nach meiner Einschätzung wohnen.
Und wieso tun Sie sich dann für die einsetzen?
Also, ich muss einfach sagen, ich habe gar nicht Stellung genommen zu dieser Golfplatzfrage. Das war ein Zeitungsender, weil der Stadtrat Wederschwil hat Stellung genommen und ich als ehemaliger Stadtpräsident halte mich daran. Ich tue den Beschluss vom Stadtrat nicht kommentieren.
Also man hat ja das Gefühl, ihr seid ein Wohlfühlgremium, alle im Regierungsrat, Linke, Rechte etc. Kommt es eigentlich gar nicht darauf an, von welcher Partei man ist, sondern nur die Persönlichkeit ist wichtig. Würden Sie sagen, das ist eigentlich das Entscheidende?
Nein, schauen Sie, ich bin der Meinung, die Regierung muss Lösungen anbringen. Es braucht sehr wohl verschiedene Positionen, aber gegen aussen kann man es ja machen, wenn man will. Also, Sie sagen jetzt, wir sagen ein Wohlfühlgremium. Und wenn wir gegen aussen würden Differenzen zeigen, würden sie mich fragen, warum ist die Regierung so ein zerstrittener Haufen?
Mhm, eben, aber das sind sie eben nicht. Und darum hat man das Gefühl, wenn also Grüne, Linke und SVPler irgendwie ein Herz und eine Seele sind, dann ist das schon noch ein bisschen speziell. Ich meine, in anderen Ländern eben hat man Regierungen, die eine gewisse politische Richtung haben und auch ein Programm haben. Das können sie ja in dem Sinn gar nicht haben, weil sie so zusammengesetzt sind.
Also mehr unser Programm ist ein erfolgreicher Kanton Zürich, und zwar ein bürgerlicher, wir haben eine bürgerliche Mehrheit. Und ich würde jetzt sagen, wenn man die Wirtschaftspolitik, wenn man die Arbeitsplätze anschaut, dann ist das in den letzten 4 Jahren eigentlich hervorragend gelungen in dem Umfeld.
Wegen der Bürgerlichen?
Ja, sicher.
Und die anderen haben irgendwie Bremse, die sie im Gremium haben? Ja, Herr Graf, ja, und der Herr Fee.
Wir dürfen nicht über Entscheid reden, oder? Ich glaube, es gibt immer
verschiedene.
Ja, komisch.
Jetzt sollte man doch wissen, wer man will wählen. Wer vertritt was. Aber sie reden nicht darüber. Ist das Demokratie?
Wir reden sehr wohl über unsere Entscheidung.
Ja, das ist Demokratie. Aber über Ihre Meinung. Man kann ja nicht einmal einschätzen, wer ist für was gewesen, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist das Gremium, und da gibt es das Geheimnis, wer was gestimmt hat. Und wir vertreten unsere Ansichten von der Regierung, sonst käme es nicht gut in dem
meinen
Land.
Sie? Ja, bin ich überzogen. Geht es eigentlich am Kanton Zürich gut? Meinen Sie wirklich? Ich meine, ich glaube, ein ziemlich grösseres Defizit gerade im letzten Jahr gehabt. Das Jahr sieht auch nicht rosig aus. Also ich bin nicht so optimistisch, Sie schon.
Ja, wissen Sie, wenn der Volkswirtschaftsdirektor nicht mehr optimistisch ist, dann ist es nicht gut. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir gut bleiben, aber nach wie vor bin ich zuversichtlich. Und im Vergleich mit anderen Kantonen würde ich sagen, Zürich ist gut aufgestellt.
Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel gehört, dass SR Technics 51 Arbeitsplätze werden abgebaut und so, ist das etwas, was Sie beschäftigt oder sogar besorgt?
Bei diesem Wahlkampf sage ich immer, das Wichtigste ist Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, weil das ist das, was auch für das Soziale das Wichtigste ist. Und jeden Arbeitsplatz, den der Kanton Zürich verlässt, ist einer zu viel. Ich bin kürzlich bei SR Technik gsi, ich bedauere den Entscheid, aber andererseits muss man sehen, gerade in diesem Bereich ist natürlich knallhart, auch mit dem starken Franken besonders. Es ist vorher schon, wenn man die Stundenlöhne verglichen hat an anderen Standorten, wo SR Technik bereits tätig ist, hat es eine grosse Differenz gegeben. Und jetzt hat es halt das Fass zum Überlaufen gebracht.
Ja, aber was heisst das? Also, rutschen wir in eine Rezession? Da gibt es höhere Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich in den nächsten Monaten. Was meinen Sie?
Also bis jetzt haben wir ja, die Arbeitslosigkeit ist stabil. Auch die neue Schätzung, die rausgekommen sind, haben wir 30 Arbeitslose mehr im Kanton Zürich. Und ich hoffe, dass die Spuren möglichst wenig tief sind, die Franken Stärke hinterlassen.
Haben Sie da Indizien dafür, dass das eben nicht so schlimm rauskommt, wie wir am Anfang befürchtet haben?
Also ich glaube, Indizien, wir wissen schlichtweg nicht, das weiss es niemand. Es ist einfach, bis jetzt ist ja der Euro-Franken, hat sich eingependelt, nicht bei Paris, sondern 1,6, 1,7. Und mein Wunsch wäre, dass man mit den Negativzinsen etwa auf 1,10 aufkommt. Dann ist es nach wie vor die Härte für die Firmen. Aber ich glaube, es wäre, wenn man es vergleicht mit dem Schock, den man gehabt von 1,50, 55 auf 1,20, wäre es eher verkraftbar, sage ich mal.
Kanton Zürich hat ja auch Eigenkapital. Haben Sie die bei der Bank oder bei der Nationalbank angelegt und müssen auch Negativzinsen jetzt zahlen auf dem Geld?
Also der Kanton Zürich hat Eigenkapital, aber das ist hauptsächlich Liegenschaften, Strassen und weiss ich was.
Und investiert. Geld auf der Bank haben Sie nicht viel?
Haben wir nicht viel, wir müssen ja auch Kredite aufnehmen.
Gut, Sie sagen, die Ausbildung ist wichtig. Die SVP hat sich jetzt eingemischt und hat gesagt, gewisse Fächer müssen nur aus Klausus haben. Vor allem die Fächer, wo zum Beispiel, ich glaube, Herr Blocher studiert hat oder der Herr Köppel und der Herr Mörgeli, also alles die SVP-Leute oder der Herr Vogt und so. Also viele Eisfächer und so. Sind Sie der Meinung, dass man sich da als Staat einmischen sollte?
Nein, ich bin nicht der Meinung, dass sich der Staat mischen. Aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass wir bereits in der Volksschule anfangen, dass wir auch in den anderen Bereichen, in den MINT-Bereich weitermachen.
MINT können Sie erklären noch?
Ja, Ingenieure in den verschiedensten Bereichen. Oder? Das ist ja genau dort, wo neue Fachkräfte fehlen, wo immer von der Industrie gesagt wird, die wichtig sind für den Werkplatz Schweiz. Die Maschineningenieure, insbesondere ETH und auch von der Universität.
Gut, wir haben ja eigentlich eine Art Numerus-Clausus bei der Medizin. Es werden nur so und so viel ausgebildet. Dort müssen wir den eigentlich aufheben, oder nicht? Aber offenbar ist man nicht bereit, das Geld auszugeben.
Also, man muss einfach wissen, ein Studienplatz bei der Medizin kostet 1 Million. Der Kanton Zürich, der Regierungsrat, hat die Studienplätze erhöht im Medizinbereich. Aber momentan liegt einfach finanziell nicht mehr drin.
Dann importiert man sie lieber günstiger aus Deutschland, oder?
Ja, die kommen freiwillig.
Ja, natürlich. Ja, man muss importieren, weil keine Schweizer rum sind. Also, sagt man, wir sparen Geld und die Deutschen holen es aus Polen und Polen holen es aus Kambodscha. Das ist irgendwie die Tour, ja, wie sie läuft.
Personenfreizügigkeit, wie ja Deutschland will.
Genau, aber die Schweiz offenbar will sie zum Teil abschaffen. Was sagen Sie zur Masseneinwanderung und vor allem zur Umsetzung der Masseneinwanderung?
Also der Zürcher Regierungsrat hat ein Positionspapier ausgeschafft, wie man die Masseneinwanderung kann umsetzen kann. Ich muss Ihnen einfach sagen, wir werden jetzt einmal warten und dem Bundesrat Zeit geben, dass er das umsetzen kann. Was dann rauskommt, wird man schauen. Wahrscheinlich gibt es noch einmal eine Volksabstimmung. Und auch in Brüssel. Ich war in Brüssel im Februar. Dort warten sie jetzt, was in England passiert bei diesen Wahlen. Also ganz so hart, wie das immer tönt, glaube ich, ist die Situation nicht.
Aber die SVP-Führung, die klagt ja den Bundesrat an, massiv, der Blocher vor allem, hey, gibt es ein Jahr für doppelt eigentlich, vorbeigala, nichts gemacht, grosse politische Angriffe und sie sind jetzt ganz anders, mild und sagen, jetzt warten wir ein bisschen ab, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Also ich bin Mitglied von der Zürcher Regierung und will eine Lösung. Und ich glaube, eine Lösung gibt es nicht im Radio oder in der Zeitung, sondern die wird am Tisch unter vier Augen ausgeschafft im kleinen Kämmerlein.
Heisst das also, wenn man Regierungsrat ist, dann übernimmt man Verantwortung. Und die anderen, die im Parlament sind, die können einfach pupen und können Sachen erzählen, weil das gar nicht so drauf ankommt.
Nein, das heisst es nicht. Aber es heisst, wenn wir einen Regierungsratsbeschluss gefällt haben, im Zürcher Regierungsrat, dann tun wir den vertreten gegen aussen. Auch wenn er jetzt vielleicht gegen meinen Willen gefällt, das lassen wir jetzt mal offen.
Schade, dass Sie das nicht erzählen, weil das ist eigentlich doch auch noch, man redet immer von der direkten Demokratie und dann wählt man dann die Leute rein und nachher machen sie irgendwie eine Rolle dazu.
Ja, und darum können Sie jetzt wieder wählen, wenn Sie das Gefühl haben, die direkte Demokratie hätte nicht klappen. Können Sie jetzt wieder wählen? Ja, es kann niemand so viel wählen wie die Schweizerinnen und Schweizer, haben wir doch direkte Demokratie.
Genau, und die werden automatisch wieder gewählt, wo schon mal gewählt worden sind. Der bisherige Bonus ist ja wahnsinnig gross in der Schweiz. Sie sind ja viel gereist in diesen Jahren, eben nicht nur in Brüssel, sie waren in China. Da hat man immer das Gefühl gehabt, ja, der Stock, der kann nicht so gut Fremdsprache. Ich glaube, in China nicht so wichtig. Und der Tommy Wagner, hat sie, ehemaliger Zürcher Stadtpräsident, hat sie sehr gelobt. Dort muss man ja nicht Chinesisch können, oder? Auch Englisch ist nicht so wichtig. Hauptsache ist, man hat einen guten Dolmetscher, oder wie ist das?
Das ist sehr wichtig, dass man einen guten Dolmetscher hat und dass man auch Vorzüge von seiner Destination, also von der Schweiz und Zürich, anpreisen. Weil, das müssen Sie wissen, in China hat die Schweiz einen außerordentlich hohen Stellenwert.
Jawohl, das haben Sie dort gemerkt. Und Sie sind optimal angekommen. Man hat auch das Gefühl gehabt, der Stocker, der kommt bei den Chinesen total gut an. Müsste man also mehr Landwirt oder Ex-Landwirt, Entschuldigung, müsste man irgendwie nach China schicken?
Ja, das will ich nicht behaupten. Ich bin jetzt zweimal gewesen. Es war eine neue Welt für mich und ich bin froh, wenn ich gut angekommen bin. Ich bin ja mit dem Herrn Wagner, er ist natürlich ein außerordentlich anerkannter Mann in China. Der kennt alle Chinesen. Und das ist ja schön, dass wir solche Exponenten Schweizer haben, das kleine Land in dem grossen China, wo der Stellenwert hat.
Was haben Sie denn für einen Eindruck in China, wie das Land tickt?
Ja, ich bin beeindruckt von dieser zielgerichteten von, wie sie Infrastrukturen vorantreiben beispielsweise.
Sie sind schneller im Bauen als wir in Zürich.
Sie sind relativ schnell. Beim ersten Mal haben sie mir gesagt, sie bauen jetzt Eisenbahnlinien von Peking, Chongqing, wo wir sind, bis auf Rotterdam. Okay. Für die Belieferung von dem IT-Markt Europa.
Aha. Und? Wie lange braucht es für das?
Also jetzt, wo ich wieder gewesen bin, läuft die Bahnstrecke. Ist natürlich zum Teil schon im Betrieb gewesen. Aber es ist einfach als Beispiel. Oder? Ich war im Ständerat gewesen, habe für den Brüttener Tunnel gekämpft, hat man mir gesagt, Herr Stocker, das können wir doch nicht zahlen, im Brüttener Tunnel. Dann habe ich gesagt, jetzt bin ich ja in China gewesen, die machen eine Eisenbahnstrecke.
Und dann haben sie gesagt, wir müssen eigentlich das chinesische System übernehmen.
Nein, das will ich nicht übernehmen.
Nicht unbedingt. Was sind denn die negativen Seiten, dass die dort einfach so Arbeiter ausbieten, bis zum geht nicht mehr, 24 Stunden wird geschaffen, gibt keine irgendwie Beschränkungen für Nachtarbeit und so weiter und so fort, oder?
Gut, ich weiss nicht genau, wie das System ist. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich komme ja aus einer Branche, wo man noch körperlich arbeiten muss, wo die älteren Leute noch kaputte Rücken haben und abgeschafft werden.
Also außer, wenn sie gehen in den Regierungsrat.
Ja, auch dort muss man schaffen.
Aber einfach,
das muss ich Ihnen sagen, das hat mich am meisten gestört, dass ich das Gefühl hatte, die körperlich arbeiten, die müssen 7 Tage in der Woche arbeiten. Und die neue Generation, die im Büro sitzt, die hat Samstag, Sonntag frei. Und das ist mir direkt aufgefallen.
Okay. Also, die SVP ist ja eine ganz spezielle Partei. Sie haben die Ochsentour durchgemacht, eben, ich glaube, vom Stimmenzähler über den Kantonsrat jetzt zum Regierungsrat. Da kommt ein Herr Köppel und der wird dann gerade als Kronprinz eingeführt und macht jetzt Podium mit dem Herrn Bloch und dem Herrn Mörgli. Haben Sie das Gefühl, das kommt bei der SVP-Basis gut an?
Das wird man auch sehen im Herbst.
Ja, aber was ist Ihre Meinung?
Es gibt Bewegung in der Liste. Ich meine, der Herr Matter ist auch relativ frisch zu uns gekommen, ist auch Nationalrat geworden. Es gibt einen Kampf und Bewegung in der Liste. Und man muss immer fragen, nützt das einem Einzelnen oder der Partei? Und wenn ich sehe, wer alles an die Pressekonferenz gekommen ist vom Herrn Köppel, muss ich sagen, diese 7 Wochen hat es der SVP genützt.
Okay, aber der andere, der Altgediente, hat es offenbar nicht gefallen. Aber was sagen die, wenn sie sich treffen, irgendwie am Stammtisch?
Ja gut, die haben keine Freude, das ist klar, das kann ich auch verstehen, das ist menschlich, aber alles in allem, die Strategie von der SVP ist bis jetzt diesbezüglich immer aufgegangen.
Einigermaßen. Das letzte Mal hat man ja verloren, bei der letzten Wahl, das will man jetzt auch wieder richtig biegen. Es gibt ja die neue Initiative, Landesrecht von Völkerrecht, haben Sie sich nicht äußern wollen, an einem Podium, oder? Können Sie jetzt sagen, was Ihre Meinung ist?
Es gibt einen Regierungsratsbeschluss. Wir haben jetzt das ganz genau. Es gibt
und?
Den Regierungsrat beinhaltet, bilaterale behalten und EMRK behalten.
Genau. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was die SVP will. Und mit dem können Sie leben, wegen dem haben Sie keine schlaflose Nacht.
Also ich glaube, die Bilateralen sind nicht das Problem von der SVP.
Ja, mal,
mit denen
natürlich.
Kann man leben. Es geht darum, dass man jetzt eine Lösung sucht, wie kann man das umsetzen. Und ich muss Ihnen eins sagen, ich bin überzogen. Die Bilateralen müssen wir ja nicht künden. Die könnten ja die anderen künden, wenn sie mit uns nicht mehr zufrieden wären. Und wenn ich in Baden-Württemberg bin oder wenn ich von der Ostschweiz höre, was die Österreicher wollen mit ihren Grenzgängern, werden die Bilateralen nicht können.
Meinen Sie?
Ja.
Und obwohl dann Personenfreizügigkeit irgendwie einfach hops geht, oder?
Ja gut, das kommt immer, wenn man das anschaut und anwendet. Also ich meine, wir Schweizer sind natürlich in diesem Bereich Perfektionisten, was wir alles machen. Da bin ich 100%ig sicher.
Was meinen Sie? Was ist Perfektionismus in diesem Bereich?
Ja, dass jede Stelle ausgeschrieben wird. Ich meine, nur schon im Submissionswesen, jeden Auftrag wird international ausgeschrieben.
Das muss man ja machen, ja.
Ja, natürlich muss man es machen.
Das machen die anderen auch.
Das ist etwa das gleiche Beispiel wie Klarner Baumeister bauen die Schulhäuser im Kanton Zürich, aber Zürcher Baumeister bauen keine Schulhäuser im Glarnerland.
Und das ist?
Das ist etwa gleich wie Schweizer Unternehmen bauen wahrscheinlich in öffentlichen Submissionen in Deutschland weniger als Deutsche in Submissionen in der Schweiz.
Könnte ja sein, weil die vielleicht günstiger sind.
Ja gut, aber sie müssen einfach die Löhne und die flankierenden Massnahmen bei uns einhalten.
Reden wir ein bisschen über Geld. Wie viel haben Sie eigentlich verdient, bevor Sie Regierungsrat geworden sind?
Ja, das ist mal in der Zeitung gestanden.
Wie viel ist das gewesen?
Muss ich Ihnen nicht sagen.
Mal wenn Sie in der Zeitung standen, ich kann das nicht so präsent.
Ja,
wie viel ist das etwa gewesen?
150'000 Franken.
Jetzt haben Sie nämlich 400'000 etwa, sind der höchste Bezahlte, weil neben Ihrem Regierungsratsamt haben Sie noch verschiedene andere Ämter, die Sie zum Teil mit abgeben. Aber per Saldo haben Sie fast 400'000 Franken. Hat sich da Ihr Lebensstil massiv verändert?
Nein, ich zahle noch viel mehr Steuern.
Nein. Ehrlich, muss man mehr Steuern zahlen, wenn man mehr einnimmt?
Muss ich Ihnen nicht sagen. Sie zahlen das sicher gerne. Ich zahle es auch gerne.
Ich zahle es einfach, ist ja klar.
Ja, bin ich froh.
Aber wenn Sie jetzt fast 3-mal mehr verdienen als vorher, was hat sich da verändert? Was haben Sie für Ihre Frau für ein tolles Geschenk gemacht in letzter Zeit?
Mein Lebensstil hat sich nicht stark verändert. Nein.
Haben Sie es einfach auf die Bank gelegt, oder was?
Ja, das ist ja kein gutes Geschäft im Moment.
Naja, Negativzinsen kommen Sie nicht über, aber man hat jetzt natürlich auch ein bisschen verloren bei diesen Sachen. Aber ist jetzt das, was Sie jetzt noch werden für die nächsten Jahre machen? Sie sind jetzt gegen 60, oder? Und nochmal 4 Jahre, oder ist dann etwas weiteres geplant?
Also jetzt machen wir noch mal 4 Jahre. Zuerst müssen wir ja gewählt werden, ja, bevor wir so Entscheidungen machen. Und dann schauen wir wieder weiter, gut, was wir nachher machen. Also es kommt immer darauf an, wenn man zu Wege ist. Ich weiss nicht, ob ich so zu Wege und jugendlich und spritzig bin wie der Herr Schawinski, oder?
Ja, das ist jetzt fast schon ein Kompliment gewesen. Aber Sie sind ja auch...
Ich bin ja nicht so, oder?
Ja, ja, genau. Nein, Sie sind eben ein Gemögiger. Mit Ihnen kann man ein Bier trinken.
Gesunde Schweizer Lebensmittel wahrscheinlich.
Absolut, absolut. Nein, ist wirklich wunderbar, wie Sie da jetzt eigentlich sich entwickeln. Ich mag mich erinnern, vor 4 Jahren haben wir schon mal ein Interview gemacht. Dort sind Sie noch ein bisschen hölzig. Jetzt sind Sie total cool. Offenbar liegt Ihnen das.
Also ich bin gerne mit Leuten zusammen. Ich tue noch gerne diskutieren. Und ich glaube, als Politiker ist das wichtig. Und es ist auch wichtig, schauen Sie, Sie haben vorher Fremdsprachen angesprochen. Da bin ich kein Held, das gebe ich zu.
Haben Sie ein bisschen dazugelernt?
Aber eins muss ich Ihnen sagen. In der Politik in der Schweiz ist es wichtig, dass man das, was man muss vertreten, was nicht kompliziert ist, einfach überbringen. Das ist noch viel wichtiger.
Gut, und das können Sie im Kantonsrat, sind Sie wirklich eben von links bis rechts sehr gern gesehen und sehr gern gehört auch, oder? Ist das für Sie angenehm, dort im Kantonsrat aufzutreten und Ihre Sache zu vertreten?
Ich gehe noch gerne ins Parlament. Etwa die gelingt es einem besser und etwa die weniger gut.
Okay. Also, was meinen Sie jetzt, wer überhaupt denn noch neu reinkommt? Man kann ja sagen, die fünf bisherigen, die sind gewählt. Wer kommt denn noch Ihrer Meinung nach? Das ist jetzt kein Regierungsratsbeschluss, der dahinter steht. Da können Sie eine Meinung sagen.
Das ist ein Volksbeschluss, oder? Also, das ist ja nicht eine Meinung, es ist eine Prognose. Ich hoffe natürlich Top 5.
Top 5.
Und dann glaube ich noch...
Haben Sie nicht das Gefühl, der Wahlkampf ist irgendwie ein bisschen grotesk? So die Podien, wo bis zu 11 Leute drauf sitzen, wie fühlen Sie sich dort?
Ja gut, es ist grotesk, würde ich nicht sagen. Aber man kann wieder, wenn man das Wort erkämpft, dann kann man sich zurücklehnen. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das kann ich da auch sagen, als ich gegen den Dani Josic antreten musste, war es also steinher gewesen, weil wenn zwei sind, dann muss man immer auf der Rad sein. Und genau. Wenn 11 sind, kann man ein bisschen zurücklehnen.
Dann kann man schlafen und muss einfach schauen, im richtigen Moment wieder aufwachen.
Schlafen nicht, aber die richtigen Botschaften platzieren.
Genau. Also, der Wahlkampf ist noch nicht ganz vorbei. Sie können praktisch als gewählt angeschaut werden. Ich glaube, auch im Wahlbarometer sind Sie ja sehr gut platziert, oder?
Ja, also, man hofft, es käme, aber es ist noch nicht fertig. Oder? Nein, es geht noch 3 Wochen. Weiss nicht, was alles noch vorkommt.
Von Ihnen könnte noch etwas vorkommen? Irgendeine wahnsinnige Geschichte? Gibt es da noch etwas?
Ja, Geschichten können alle finden.
Aber gibt es noch etwas? Sie sind doch sauber, oder? Es hat andere SVP-Politiker gegeben, die fast schon Bundesrat waren und wo es dann irgendwie dann nicht geklappt hat. Das ist bei Ihnen nicht zu erwarten.
Nein, das ist bei mir nicht zu erwarten. Aber ich meine, man tut nicht das Zeug verteilen, bevor man es im Sack hinein.
Genau, man ist ja bodenständig. Und das sind Sie auch musikalisch. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind, Herr Regierungsrat. Es war sehr amüsant und sehr nett und auch instruktiv gewesen für mich. Was ist jetzt der nächste Titel, den Sie noch hören wollen?
Das ist «Auf die Plätze». «Fertig ins Glück» von der Beatrice Segli. Das ist ja praktisch ein Nachbarin von mir. Ich wohne am oberen Zürichsee.
Genau, und da sind Sie sehr stolz auf Sie, natürlich.
Ja, ich finde, die macht das noch gut.
Sie macht das hervorragend. Gut, also danke vielmals. Nachher geht es gerade weiter mit dem Markus Kegi. Nimmt mich wunder, was er für Musik mitgebracht hat.
Auf die Plätze, fertig! Auf die Plätze, fertig ins Glück! Ich hab so ein Gefühl, heute können wir immer sein. Und ich kann es spüren, damit bin ich nicht allein. Deine Blicke sagen mir, lass doch mal die Sonne.
Jawohl, und jetzt im Studio der Markus Kägi. Seit 8 Jahren ist er Regierungsrat, SVPler. Geht es Ihnen gut, Herr Kägi?
Ja, mir geht es sehr gut, danke vielmals.
Genau. Sagen Sie, wer sind Sie?
Ich bin der Markus Kägi, komme von Niederglatt und bin Baudirektor seit 8 Jahren und setze mich ein für unsere Bürgerinnen und Bürger im Kanton Zürich und für die Wirtschaft, dass wir auch Arbeitsplätze haben.
Okay, das ist der Wahlspruch. Was steht auf Ihrem Plakat eigentlich?
Für die Menschen im Kanton Zürich.
Genau. Und das machen die von der anderen Parteien nicht?
Selbstverständlich, aber ich sage es auch.
Okay. Was haben Sie eigentlich wollen werden? Was war Ihr Berufsziel gewesen?
Mein Beruf, ja, kommt darauf an, welchem Alter das man war. Ja. Also früher mal sicher Feuerwehr, dann Polizist, dann vielleicht dann noch ein bisschen Schauspieler.
Ah ja? Sänger?
Ja, Sänger auch, ja.
Da habe ich eine, das hohe C hätten Sie können.
Das ist richtig, ja.
Wo sind Sie jetzt? Beim hohen B oder beim tiefen B?
Nein, gar nicht. Ich bin eher Bariton.
Ehrlich?
Momentan, ja.
Ja. Aber haben Sie eigentlich mehr erreicht in Ihrem Leben, als Sie erwartet haben?
Ich hatte Glück gehabt, wirklich 3 Berufe dürfen zu lernen und auch auszuüben.
Mhm. Aber dass Sie mal Regierungsrat werden, also ganz eine hohe Person im Kanton Zürich, zwar nicht mehr ganz so wie früher. Früher waren die Regierungsräte noch wichtiger gewesen, oder? Dann haben die ganzen Parteien gehört auf die Regierungsräte. Heute machen die Parteien, was sie wollen, und die Regierungsräte sind in einer anderen Welt. Aber immerhin, trotz allem.
Ja, also wir sind immer noch in der realen Welt.
Ja, aber gleich, dass Sie jetzt natürlich eine reale Welt haben, aber irgendwie eine abgeschlossene Welt. Weil ich habe jetzt beim Herrn Stocker schon gehört, man darf gar nicht erfahren, was sie machen, was sie denken.
Das ist warum nicht? Sie fragen mich, fragen Sie mich.
Es ist wie eine Blackbox.
Nein, absolut nicht. Das ist völlig falsch. Fragen Sie mich.
Okay. Also, was haben Sie gefunden vom Gestaltungsplan auf Mütliberg vom dortigen Besitzer?
Also, wir hatten ein Problem gehabt mit dem Herrn Frey.
Ja.
Und ich muss auch wissen, dass in schönen Tagen 10'000 Leute dort raufgehen. Und ich habe gesagt, ich will das lösen. Ich habe einen Richtplan eingetragen durch den Kantonsrat, der wirkt. Dann hat man einen Gestaltungsplan gemacht und der Gestaltungsplan ist nachher nach der Regierung ein paar Punkte drüber ausgegangen, hat gesagt, zurück an den Absender, also die Baudirektion. Und wir sind jetzt dran, wieder die neue Begegenheiten.
Sie haben also einen Kompromiss machen mit dem Herrn Frey, der Regierungsrat. Nein. Hat sie bloßgestellt und sie haben eins als Bein bekommen.
Das ist völlig falsch.
Ja?
Das ist völlig falsch.
Wieso?
Die Regierung hat nicht mehr eins als Bein gemacht, sondern schauen Sie, wenn ein Herr Frey, der Grundeigentümer ist dort oben, und Sie aufs Känzler-Event führen laufen und Sie haben an 1,5 Meter Platz, dann muss man doch eine Lösung suchen.
Ja.
Der Herr Frey tut zum Beispiel auch den Turm unterhalten. Er tut Toiletten zur Verfügung stellen. Und das ist ein Konflikt. Und den will ich lösen. Und ich werde ihn auch
aber
lösen.
Aber es war ja rechtswidrig, habe ich gelesen, was er vorgeschlagen hat, was er gemacht hat.
Ja, selbstverständlich. Dort haben wir auch eingegriffen.
Mhm. Aber wieso hat dann der Regierungsrat, man hört ja sehr selten, wie man stimmt im Regierungsrat. Dort ist herausgedrungen, dass Sie im Regierungsrat unterlegen sind.
Der Gestaltungsplan, der hat man noch.
Stimmt das oder stimmt das nicht? Können Sie mir das sagen?
Der Gestaltungsplan muss nachbessert werden und der kommt.
Gut, aber stimmt das, dass Sie dort unterlegen sind?
Das ist nicht eine Unterlage, sondern das ist eine Beurteilung von dem Geschäft.
Gelten Sie eigentlich als Mann mit Visionen?
Das weiss ich nicht. Ich habe meine Visionen. Ich habe meine Visionen für den Kanton Zürich und das habe ich auch bewiesen mit dem Richtplan. Ja. Da haben wir eine Arbeit gehabt von 7 Jahren. Der ist im letzten März ist der durch den Kantonsrat grossmehrheitlich durchgekommen. Und dort sagen wir, wo soll sich der Kanton entwickeln?
Ja.
Wo soll er sich nicht entwickeln?
Okay, aber haben Sie überhaupt zu sagen? Weil ich glaube, die Baudirektion tut ja gar nicht alles können entscheiden. Finanzkompetenz ist ja umstritten. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch...
Finanzkompetenz, Willi?
Ja, wer was soll machen. Ob das bei Ihnen liegt oder bei den einzelnen Direktionen?
Ja, Sie zielen sich ab aufs... Immobilienmanagement.
Genau. Oder also zum Beispiel im
Hochschuldirektion ist noch ein bisschen grösser als Sie meinen.
Aber dort geht es ums grosse Geld. Milliarden und Milliarden und Milliarden.
Ja.
Beispielsweise jetzt beim ganzen Hochschulquartier, wo
das
Spital
ist.
Das ist
bei mir. Jawohl.
Aber wer wird es dann am Schluss entscheiden können? Sie oder werden da einzelne Direktionen dann sagen, so viel brauchen wir und dass Sie dann das liefern müssen?
Also im Kanton Zürich ist es so, bis jetzt so aufbauen, dass die Direktionen, die haben das Geld, die sagen, was sie wollen, die geben einen Auftrag an die Baudirektion, gibt einen Regierungsbeschluss und die müssen dann umsetzen.
Genau, aber die Frage ist eben, wer ist denn im Driver-Seat? Also beispielsweise beim PJZ, oder? Ja. Da haben wir ja abgestimmt, es hat ein Versprechen gegeben, so viel kostet es und nicht mehr. Kaum ist durch, ist alles anders und der Herr Fehr braucht mehr Platz und ich glaube, der Graf braucht mehr Platz und Herr Kegi, der liefert das.
Sie sind jetzt Leistungsbetrieb. Nein, Sie sehen das wieder ganz einfach. Das hat eine grosse Geschichte, eine lange Geschichte vor allem. Das hat im Jahr 2000 angefangen.
Vor Ihrer Zeit?
Vor meiner Zeit. Ja. Und danach hat es eine Volksabstimmung gegeben für das Gesetz.
Ja, ich glaube mehrfach sogar.
Ja, da kommen wir noch dazu. Ja. Und danach haben wir die Vorlage angebracht. Danach ist der Kredit im Kantonsrat abgelehnt worden. Mhm. Und danach habe ich das Gesetz, das ja Bestand ist, den Kantonsrat hineingebracht, zum Aufheben. Das ist eine logische Folge. Und der Kantonsrat hat das gemacht. Aber es hat ein Referendum gegeben. Und dann hat man eine Volksabstimmung gemacht. Also eine zweite Volksabstimmung. Und das POZ ist eigentlich das Gebäude, das zweimal durchs Volk legitimiert ist zum Bauen. Und das würde ich bauen.
Genau. Aber jetzt kaum hat man gesagt, man baut es. Baut man es jetzt um, man baut es grösser, man baut es teurer. Es werden noch andere Liegenschaften besetzt. Und da fragt man sich generell, ist der Mario Fehr der, der Ihnen sagt, was er braucht, statt dass Sie sagen, hallo, ich bin der Baudirektor, so viel und nicht weiter.
Also ist völlig falsch, was Sie sagen. Ah, ja. Ah. Der Betrag war genau der gleiche wie bei der ersten Abstimmung.
Ja, überhaupt nicht teurer. Aber nach
zweitens,
der Abstimmung?
Lassen Sie mich jetzt ausreden. Das Zweite ist, dass in diesen 15 Jahren hat sich die Welt geändert. Die Polizei hat neue Leute gebraucht. Danach ist das Gericht ist auch noch drin. Man hat Polizeischulen hat man zusammengelegt. Und ich habe noch gesagt, jetzt kann man nicht nur einfach da hängen. Wir haben das Versprechen gemacht, 568,5 Millionen. Und das hat Platz. Und wenn er noch weiterbauen will, dann können wir das in einem späteren Zeitpunkt machen.
Aber eben, jetzt braucht ja offenbar die Polizei noch andere Räumlichkeiten auf alten Kasernenareal und so. Das war ja nicht vorgesehen.
Das ist richtig, das Polizeigebäude, da ist jetzt noch das Kommando drin, dort ist Buchhaltung drin. Und das ganze Gelände wird aufgemacht, das Polizeigefängnis das wird abgeräumt, die Häge werden abgeräumt. In der Militärkaserne kommt dann eine Schule für Erwachsene, unten Restaurant, durchlässig und hinten auch Zeughäuser, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Die bürgerliche?
10%, gut. Die nachher noch durch die Polizei
okay, gerät. Aber das ist ja nicht vorgesehen. Also, die NZZ, also die bürgerliche Zeitung, die Ihnen sehr nachsteht, hat sie beschrieben, sie sei kein Alpha-Tier. Hat sie das getroffen?
Ja, was ist ein Alpha-Tier?
Einer,
wo
ein
bisschen steht, wissen Sie, das ist immer eine Beurteilung. Und kommen Sie zu mir, kommen arbeiten, mal ein paar Monate, ich mache Ihnen eine Offerte und dann sehen wir, wie ein Alpha-Tier und wer es sagen hat im Büro.
Gut, da muss ich leider passen. Aber die NZZ beobachtet Sie natürlich ein bisschen näher noch als ich und haben auch mit anderen geredet, haben eben das Gefühl gehabt, andere sagen mehr und drüber. Also haben Sie das Gefühl, Sie sagen da falsch beschrieben worden?
Das ist falsch beschrieben worden.
Sind Sie falsch beschrieben worden? Okay, reden wir über etwas anderes. Bevölkerungswachstum im Kanton war ja in den letzten Jahren sehr stark gewesen. Bis 2039 haben Sie, glaube ich, Prognosen gemacht, dass nochmal 278'000 Leute in den Kanton kommen sollten. Jetzt die SVP hat ja unter anderem die Masseneinwanderungsinitiative unter dem Titel Dichtestress gewonnen. Und Sie sind SVP-Regierungsrat. Was antworten Sie darauf?
Ja, das ist das, was uns bezahlen. Die werden extrapoliert und das ist ein Mittelwert, wenn sie so weiter würde gehen wie anhin. Wir haben in den letzten 25 Jahren haben wir 200'000 mehr Leute im Kanton Zürich gehabt, allein in den letzten 10 Jahren. Und wir müssen Antworten geben. Und das haben wir gemacht mit dem Richtplan. Auch mit dieser Zahl haben wir noch genug Platz in dem Kanton Zürich, in dieser Raumplanung, wie wir sie bewilligt haben.
Eben, aber die Bevölkerung reagiert ja anders. Vor allem in den Agglomerationen redet man von Dichtestress. Will das nicht? Und sie stellen den Platz zur Verfügung, dass genau das passiert, was offenbar eine Mehrheit von der Bevölkerung, vor allem eine bürgerliche und SVP, wählen die Bevölkerung nicht will.
Also man darf wissen, es wird nicht mehr Land einzonen. Es wird es nicht, sondern man tut verdichten, das ist jetzt das Wort. Und was man unter verdichten steht, da müssen wir noch mit der Bevölkerung eben auch noch diskutieren. Die einen, die denken, das ist Hongkong, das ist nicht mein Denken, sondern es gibt eben auch Qualitäten, die man muss bewahren. Soziale Qualität muss drin sein, gute Durchmischung, es muss eine Bauqualität haben, es muss eine Grünraumqualität haben und dann funktioniert das.
Aber meinen Sie, da geht das auf? Also ich nehme ein Beispiel.
Es geht auf, das haben wir bewiesen.
Ja, aber wir schauen jetzt zum Beispiel auf den Hochschulen. Fachschule entscheidet. Unispital ETH in Zürich, dort wollen sie ein Bauvolumen machen, das 50% mehr ist, als was wir jetzt haben, oder? Das ist eigentlich vorgesehen. Funktioniert das? Kann das funktionieren? Gibt es dort nicht einen Verkehrsinfarkt mitten in Zürich, weil man entschieden hat, man lässt es eben an dem Ort, geht nicht beispielsweise nach Dübendorf oder sonst irgendwo, dass das überhaupt noch denkbar ist?
Ja, das ist Planung. Das ist die Gebietsplanung, die wir machen dort oben. Zusammenarbeit mit der Universität, mit dem Universitätsspital und der ETH. Und das geht. Wir haben einen Richtplaneintrag. Wir machen dann jetzt den Gestaltungsplan auch. Immer im Dialog auch mit der Bevölkerung rundherum, mit den Quartieren, das finde ich sehr wichtig. Da tun wir aufzeigen, wie das geht und das nachher soll aussehen.
Aber 50% mehr Volumen in dem bereits jetzt schon gut überbauten Quartier dunkelt mich ein bisschen viel, oder?
Es ist schon überbaut, aber es ist nicht geschickt überbaut. Und die Anforderungen an Medizin, die sind heute ganz anders und sie müssen ganz andere Zimmer bauen, ganz andere Infrastruktur anstellen. Und die geben mit Antworten drauf. Und Sie und ich, wenn wir krank sind, wir wollen auch die gute, bestmöglichste Medizin haben, in einem guten Behältnis.
Ja, das ist ja klar. Aber wir reden jetzt über andere Sachen, dass ich dann noch rechtzeitig ins Spital komme und nicht im Stau stecken bleibe.
Nein, Sie kommen rechtzeitig. Das gehört der Verkehr. Die Planung gehört natürlich selbstverständlich dazu.
Apropos Energie. Wo stehen Sie eigentlich? Sind Sie immer noch voll auf Atom? Weil man hat das Gefühl, in Sachen Photovoltaik, Minergie, P-Eco etc., das sind Sachen, die Ihnen irgendwie ein Schmuch sind.
Ja, das ist absolut falsch. Tun Sie mir, Kollege Heiniger, seine neue Verwaltungsteile anschauen. Das ist Minergie Eco P, die wir angestellt haben. Das ist ein absolut Superbau, den wir gemacht haben. Wenn man von Energie redet, ist es eben nicht nur Strom, sondern Gesamtenergieverbrauch.
Beispielsweise was?
Und seit 1990 ist das stagniert das bei uns, trotz dem Bevölkerungswachstum. Das heisst, bessere Dämmungsmaterialien, bessere Gerätschaften, die Autos weniger ausstoßen und wir sind absolut auf dem Zielpfad. Was unser Problem ist, CO2.
Eben.
Und wir wollen, der Kanton Zürich will das, dass wir bis ins Jahr 2050 auf 2,2 Tonnen runterkommen. Wir haben im Jahr 2000 noch 6 Tonnen gehabt, jetzt haben wir 5 Tonnen und das Ziel werden wir auch erreichen.
Was halten Sie eigentlich von Photovoltaikanlagen? Hat man das Gefühl, da geht nicht viel im Kanton Zürich?
Ja, überhaupt nicht. Also Photovoltaikanlagen machen gewissen Sinn, auch vor allem dort, wo Sonne scheint. Ich habe seit 30 Jahren selber eine Photovoltaikanlage auf einem Gebäude.
Ehrlich?
Ja.
Die ist sicher veraltet natürlich in dieser Zeit.
Nein, sie läuft tiptop.
Aber wahrscheinlich Nutzung ist heute natürlich also viel besser.
Ich habe auch sogar eine Wärmepumpe in meinem Haus rein. Ich habe noch nie einen Tropfen Öl verbraucht.
Das ist aber grossartig. Was halten Sie denn wirklich von Atomstrom? Also da hat der Kanton Zürich, wir haben ja so die Energiewende, die soll kommen, die vor allem von der Frau Leuthard eingeläutet worden ist, auch verteidigt wird. Da hat man das Gefühl, da sind Sie ein bisschen zurückgehalten. Auch Äußerungen im Zusammenhang mit der Abschaltung von Atomkraftwerken.
Ja, einfach Energiewende, das Wort, dem habe ich schon ein Problem. Was ist gewendet worden?
Ja, dass man eine neue Richtung gibt. Dass man dann sagt, man geht weg vom Atomstrom.
Dass man sagt, dass die Atomkraftwerke können eingeschaltet sein, solange dass sie sicher sind. Das war der erste Punkt, den sie gemacht hat. Und der zweite Punkt ist, die Einspeisevergütung von mal ursprünglich 0,5 Rappen, dann auf 0,9 Rappen, dann auf 1,5 und jetzt auf 2,3 Rappen sollte das hochgehen.
Finden Sie das gut?
Nein, das finde ich nicht gut. Das zahlen Sie, das zahle ich. Die Leute werden dann auch kochen daheim, und zwar zu einem normalen Preis. Und die Wirtschaft will dann auch noch günstige Arbeitsplätze. Und ihr Radiostudio, sie wollen auch noch ihre Kosten, denke ich, im Griff behalten. Und das ist der falsche Weg. Man tut einen Umverteilungsmechanismus machen.
Also was heisst das? Das heisst, Sie sind der Meinung, wir brauchen die Atomkraft noch viel länger?
Nein, wir brauchen, das ist ein natürliches, dass ein Atomkraftwerk hat auch einen Anfang und auch ein Ende.
Aber das ist ja umstritten.
Nein, das ist nicht umstritten. Bern, sogar der Bundesrat hat bestimmt, dass die so lange dürfen laufen oder sollen laufen, bis wir Sicherheit nicht mehr haben.
Ja, aber gut, aber das ist ja...
schauen, was ist die Alternative?
Nein, aber Moment, bis wir Sicherheit nicht mehr haben, das ist ja nicht ein mathematischer Entscheid.
Nein, das ist ein sachlicher Entscheid. Und darum ist der Insi da. Und man hat Inspektor, Nuklearinspektorat, der das nachher immer wieder überprüft.
Aber die haben ja auch ihre Meinung geändert.
Nein, das haben sie
Mühlenberg
nicht.
Und so. Das ist alles geändert
das
worden.
Nicht.
Nach Fukushima sind plötzlich andere Regeln sind da lanciert worden.
Herr Schawinski, ja. Das ist falsch. Nach Fukushima hat es einen Stresstest gemacht und alle Kraftwerke, die in der Schweiz laufen, haben hervorragend abgeschnitten.
Also gut, Sie sind der Meinung, wir haben in Sachen Atomkraftwerk noch auf längere Zeit, ich weiss nicht wie lange Zeit, keine Probleme.
Wir werden da kein Problem haben und wenn wir es nicht mehr haben und keinen Ersatz haben, gross, ich sage jetzt nicht Atomkraftwerk, dann werden wir müssen Strom von Deutschland importieren und der ist momentan Kohlestrom. Ich will das nicht, ich will da kein Gaskombiwerk.
Gut, was wollen Sie denn? Weil ich meine, die Atomkraftwerke werden nicht ersetzt, das ist klar. Ich glaube, der Entscheid wird nicht mehr rückgängig gemacht. Die Frage ist noch, wie lange es läuft. Ja. Also was würden Sie denn vorsehen, dass man dann eben nicht muss Kohlestrom importieren muss?
Die Schweiz ist ein Wasserschloss. Wir müssen unsere Wasserkraft ausbauen, aber dank dem, dass das heute so subventioniert wird im Ausland und wir dranhängen tun, lohnt sich momentan der Ausbau von Wasserkraftwerken nicht. Und das ist schade und wir werden dort müssen mehr Druck machen auf den Bund.
Das heisst, dass man die Wasserkraft ausbaut, wenn es sich heute nicht rechnet?
Ja, dass man es ausbauen tut. Ich bin bei der Axpo dabei. In Lindlimmerhin haben wir ein Pumpspeicherkraftwerk, wo jetzt dann im Dezember die erste Turbine laufen soll, von 2,2 Milliarden Franken Investitionen.
Okay.
Und das muss das auch amortisiert werden.
Kann das bei den heutigen Preisen in nützlicher Frist amortisiert werden?
Nein.
Und das heisst, aus heutiger Sicht ist es eine Fehlinvestition?
Nein. Das ist sicher nicht. Wenn unsere Grossväter haben auch Kraftwerke gebaut, Stauseen gebaut und die haben auch nicht gewusst, was auf uns zukommt.
Mhm.
Und es wird auch nicht so weitergehen. Die Energiepreise werden sich sicher nach 10 Jahren werden die sich müssen ändern.
Das heisst, aufgehen wieder?
Nein, die werden runtergehen. Der Markt muss spielen.
Aber der Markt spielt ja in Deutschland, seine Preise total zusammengehen.
Nein, das stimmt doch nicht. Der Bürger zahlt viel mehr.
Aber gleich.
Herr Schawinski, noch etwas. Ja. 23 Milliarden Franken tut der deutsche Staatsbürger zahlen für Kaffeespeise.
Habe ich denn das falsch begriffen?
Ja, dass Sie ja. Nachher können das auch begreifen.
Ja.
Für 1,7 Milliarden Euro hat man Strom produziert. Und die Differenz ist eine Umlagerung, die sogenannte grüne Industrie, wo dann nachher das Geld überkommt. Aber der Bürger, obwohl das der Strom fast nichts mehr kostet, zahlt mehr. Und man hat zum Teil Stromarmut in Deutschland von den Leuten. Und das finde ich penibel.
Das heisst, dass man auf die Art und Weise die Umlagerung eben viel schneller kann machen in Deutschland als in der Schweiz, oder? Was ja eigentlich auch zukunftsgerichtet ist.
Weil dort
ist ja der Anteil zu erneuerbaren Energien.
Ja, genau.
Ist in Deutschland viel weiter als in der Schweiz.
Aber sie zahlen es auch. Und
ja.
wenn die Verträge nachher auslaufen, kann sich der deutsche Staat, ich bin sehr gut vernetzt in Deutschland, kann sich das auch nicht mehr leisten.
Atommüll gibt es ja, glaube ich, scheint bei der Atomkraftwerk. Ja. Kommt der in Kanton Zürich? Das Endlager.
Ja, jetzt haben wir durch Bundesbehörde haben wir zwei Standorte sind noch bestimmt worden, wobei die anderen noch nicht draußen sind. Die werden jetzt genauer abgeklärt, die Kriterien. Und da werden wir dann schauen, wo das ankommt.
Was haben Sie das Gefühl? Ist das überhaupt denkbar, in dem so stark bewohnten Kanton Zürich, wo jetzt schon 4 Millionen leben,
ja.
bald eben dann 1,7 Millionen, dass dort Atomendmülllager sollen sein? Ist das sinnvoll?
Sinnvoll ist es dort, wo es am sichersten ist. Es ist gleich wo. Es muss am sichersten sein. Und das ist das wichtigste Kriterium. Das Thema darf gar nicht verpolitisiert werden. Das ist zeigt.
Aber man muss ja der Bevölkerung muss man das ja verkaufen. Oder?
Ja,
das müssen Sie dann machen. Oder?
Das machen wir bereits schon. Ja. Wir haben die Partizipationen. Ich bin gerade vor 14 Tagen an so einer Partizipationsversammlung gewesen, wo man die Leute seit Jahren schon mitnehmen tut. Und ich bin auch Präsident vom Ausschuss der Kantone, wo potenzielle Standorte haben. Wir sind mit dieser Regierung, sind wir in Kontakt mit diesen Leuten auch. Das läuft hervorragend. Und die Deutschen haben mir gesagt, die auch daran beteiligt sind und auch daran partizipieren tun. Sie wären froh gewesen, sie hätten im Stuttgart, im Bahnhof, Debakel, was haben, eine so eine Partizipation gehabt.
Okay, aber es wird dann erst dann darauf ankommen, wenn man dann wirklich Entscheid vorliegen hat. Das sind jetzt alles sehr vorgeplänkelt, oder?
Ja, in 2 Jahren wird der Bundesrat dann entscheiden, okay. Welcher Standort das dann ausgewählt wird.
Also, Die Wahlen stehen an, es ist nicht der grosse Brüller. Also ich glaube, auch die Podien, wo sie sind, die werden nicht überlaufen von Menschen, die mit ihnen diskutieren. Ist das gut für sie oder schlecht für sie?
Ja, ich bin froh, jeder, der kommt und sich informieren will. Und die Leute, wenn man auf der Straße läuft, einem anhauen tun und, ja, und etwas wollen wissen. Ich kann gern, gehe auf die Leute gerne zu und diskutiere auch gerne. Es ist so, es gibt Versammlungen, das ist nur quasi eine Inhouse-Versammlung, oder dann gibt es nachher eine andere Podium, wo noch andere dabei sind.
Genau.
Das gehört dazu.
Ich habe gehört, dort, wo meiste Leute waren, ist es vor einer grossen Schule, weil die haben müssen kommen.
Ich bin nicht tätig.
Sie gelten ja als gemögig, als nett, sie verbreiten gute Stimmung etc. Das hilft. Und da wundert man sich, dass sie in den letzten Wahlen eher so ein bisschen von den Gewählten bei den Hinteren gelandet sind, Platz 6 und Platz 5 von 7. Also gut, jetzt haben sie den zweimaligen bisherigen Bonus, wird sicher lange. Aber ist das nicht eigentlich im Regierungsrat ein bisschen so der Ehrgeiz, ich will vorne sein? Also bei Mario Fehr habe ich das Gefühl, wenn der nicht unter den ersten drei ist, dann kann er 3 Wochen lang nicht schlafen.
Ja, ich bin eben nicht der Herr Fehr, sondern es muss einer Platz sein unter diesen 7. Da bin ich froh, für das kämpfe ich auch und will mich einsetzen. Und es würde mich freuen, wenn auch Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mir die Stimme würden geben. Und dass ich mich auch weiter einsetze.
Es gibt ja das bürgerliche Lager und um originelle Namen Top 5 oder Top 5 zündet nicht so richtig. Es wird ja eine Person dort angegriffen. Frau Steiner von der CVP. Ich habe nicht das Gefühl, dass die anderen jetzt zu Hilfe kommen in diesem Top 5 Päckchen.
Das stimmt nicht. Wir sind miteinander unterwegs. Ich weiss nicht, ob Sie schon mal an so einem Podium teilgenommen haben.
Aber jetzt ist sie angegriffen worden auf eine ganz
fiese Art und Weise.
Sagen Sie so, dann müssten doch die anderen 4 vor Sie anstehen.
Das sind wir auch, wenn wir zu Diskussionen kommen, wie Sie jetzt da mich fragen tun, dann sage ich auch, das ist nicht korrekt.
Genau, aber ich meine, nicht nur dort, an diesen Veranstaltungen, die ja fast eben, wie Sie sagen, unter Ausschluss der Bevölkerung
stattfinden. Das ist nicht Ausschluss von der Bevölkerung.
Gut, also Einschluss von einer kleineren Bevölkerungszahl.
Also wir fühlen das Hallenstadion nicht, da gebe ich Ihnen.
Genau, ich glaube, 100 Leute, inklusive allen auf dem Podium, ist, glaube ich, das höchste der Gefühle.
Nein, das stimmt nicht. Ich war schon, wo über 200 waren.
Nein, das ist gut erzählt. Ja. Und macht das Ihnen Spass, so ein Wahlkampf?
Ja.
Ja? Wieso?
Es gehört dazu, also Gespräche so wie mit Ihnen und dann kommen die kritischen Fragen. Und
kann ich kritische Fragen stellen?
Ja, also, ich weiss es nicht. Also, ich habe bis jetzt noch immer noch wohlgefühlt bei Ihnen.
Okay, also danke vielmals. Ich sage es wie allen anderen, ich wünsche Ihnen viel Glück für die Wahlen. Sie haben noch einen Titel ausgewählt, den, glaube ich, Sie sich selber gewünscht haben für sich selber, oder?
Nein.
Wieso?
Nein, das ist für meine Frau.
Ah, okay.
Das ist eine Liebeserklärung an meine Frau, die mich dermassen seit 35 Jahren das Jahr dann geheiratet und unterstützt. Und das meine ich ganz ehrlich.
Okay. Ja. Also, das war der Doppelpunkt mit Markus Kregi. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Und jetzt kommt Tina Turner, The Best.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.